Zwar praktizierte Nähe und wortlose Liebe eines alternden Paares, eine schöne und zärtliche Geste, aus der ein angenehmes allmorgendliches Ritual geworden war. Anniki brachte ihrem Mann von unten die Zeitung und das Frühstück herauf und stellte das Tablett neben seinem Bett ab. Rauno drehte sich auf die linke Seite und breitete die Zeitung auf dem Fußboden aus, in unmittelbarer Reichweite die Tasse Tee mit einer Scheibe Zitrone, dazu zwei leckere Sandwiches, die Anniki hübsch garnierte. Rauno aß also vom Fußboden wie eine Hauskatze oder ein Hund. Das war sehr praktisch, so brauchte er nicht extra aufzustehen und sich nach unten an den Frühstückstisch zu bemühen. Neben seinem Bett stand ein schmaler, hochbeiniger Tisch. An der Unterseite der Platte hatte Rauno zwei Leselampen festgeschraubt, deren Lichtstrahl auf den Fußboden gerichtet war. Oben auf dem Tisch lagen ein Stapel Bücher, einige Pillenschachteln, Schreibutensilien und das Handy. Wenn Anniki unten ihren Morgenkaffee getrunken hatte, kehrte sie noch einmal ins Bett ihres Mannes zurück und machte, an seinen Rücken gelehnt, ein Schläfchen. Diese morgendlichen Rituale zeugten von der tiefen Bindung der Eheleute, von einer wirklich schönen Beziehung. Durch die offene Flügeltür flog eine muntere Kohlmeise herein und setzte sich im Wohnzimmer auf den Lampenschirm. Den hatte einst Anniki ausgesucht. Es war eine stilvolle große Glaskugel, die von Annikis sicherem Geschmack zeugte. Das Wohnzimmer glich eigentlich mehr einem großen Saal. Es war mehr als 13 Meter lang und fast 6 Meter hoch. Am anderen Ende des Hauses lag ein 20 Quadratmeter großer Raum, dort befand sich das Arbeitszimmer des Hausherrn. Dahinter lagen die Schlafzimmer und der Saunabereich. Die Meise musste verjagt werden, denn bald würden die Geburtstagsgäste eintreffen, und es wäre ein Unding, wenn der Vogel vom Trubel verängstigt seine Klaxe in die Champagnergläser der Herrschaften oder auf die Frisuren der Damen fallen ließe. Rauno rannte nach unten ins Erdgeschoss und öffnete alle Türen und Fenster. Anniki klatschte in die Hände, aber die Meise begriff nicht, wohin sie fliegen sollte. Sie hatte den kleinen Kopf schräg gelegt und sah zu, wie der nackte Mann auf einen Küchenhocker stieg und sie zu verjagen versuchte. Da klingelte es an der Haustür. Rauno Remekorpi ging, um zu öffnen. Draußen stand die junge Botin eines Blumengeschäftes. Mit sachkundigem Blick musterte sie den älteren Mann im Adamskostüm. Rauno war keine üble Erscheinung, groß und stabil gebaut, stramme Waden und Schenkel, ums Gemächt ein dichter Pelz, ein ziemlich praller Bierbauch, eine behaarte Brust, ein kräftiger Hals und ein typisch finnisches Gesicht mit breiter und hoher Stirn, die in einem dichten, feuchten Haarschopf endete. »Ein Kerl wie ein Baum«, sagte sich die junge Frau. Sie schätzte, dass er an die 90 Kilo wiegen mochte. Mit ihm könnte man durchaus eine Menge Spaß haben. Gemeinsam trugen sie drei riesige Blumensträuße ins Haus. »Rauno, ich kümmere mich darum. Geh sofort und zieh dich an.«
»Oh, erst muss die Meise verjagt werden«, erwiderte ihr Mann.
»Begreifst du nicht, dass du nichts anhast?«
»Mir ist nicht kalt. Ich komme gerade aus der Sauna.«
Die Blumenbotin erklärte, dass sie sich darauf verstehe, verirrte Vögel aus Innenräumen zu vertreiben. Jetzt im Herbst, da es kühler wurde, kamen manchmal gleich mehrere durch das Lüftungsfenster in den Blumenladen. Einmal hatte sich ein Dompfaff in einer kanadischen Thuja ein Nest gebaut und dort seine Eier ausgebrütet. 12 Junge waren geschlüpft. Rauno Remekorpi glaubte die Geschichte nicht. Er sagte, dass der Dompfaff seines Wissens am Boden oder in Steinhöhlen niste und im Herbst ganz sicher nicht, die Zeit sei vorbei. Es sei schlicht unnormal zu behaupten, dass es im Blumenladen das Nest eines Dompfaffs und einer Schar Jungvögel gebe. Die junge Frau war über diese Bemerkung sichtlich erbost. Sie erklärte nachdrücklich, dass es ihrer Meinung nach auch keineswegs normal sei, dass sich vor ihr ein nackter Kerl spreize. Da sei es weit normaler, wenn ein Dompfaff im Blumenladen niste. Sie fand, Normalität sei einfach nur das, was die Masse tue. Wenn also jeder Kerl seine Klagen über die Blumenbotin unbekleidet los würde, dann wäre das okay, aber dies hier sei schließlich das erste Mal, dass ein Kunde splitternackt vor ihr stehe und über einen Dompfaff diskutiere.
Hört auf, euch über das Nisten zu streiten. Und du, Raunu, rasier und kämm dich. Wir Frauen werden den kleinen Piepmatz schon gemeinsam verjagen, beschwichtigte Anniki.
Raunu Remekorpi zog sich verärgert ins Badezimmer zurück. Bevor er die Tür schloss, sah er, wie die Frauen ernst machten. Die Blumenbotin rief,
piep, 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 piep.
Als die kleine Meise die Stimme hörte, die an den Balzruf der Sperlingseule erinnerte, erkannte sie sofort, dass sie im Hause nicht mehr sicher war und flog schleunigst durch die Doppeltür des Patio im Erdgeschoss nach draußen. Anniki Remekorpi quittierte die Blumenlieferung und so konnten die Festvorbereitungen weitergehen. Die Leute vom Partyservice trafen mit dem Zubehör ein. Sie füllten Gläser mit Champagner. Im hinteren Teil des Wohnzimmers richteten sie ein Buffet mit belegten Broten, Kaffee und Kuchen her. Raunu Remekorpi hätte seinen 60. Geburtstag lieber allein mit seiner Frau verbracht, wenn möglich in seiner alten Anglerhütte im Dorf Riipinen in Sodankyle, am Ufer des Riipijärvi mit dem dunklen Wasser. Aber seine Stellung als Chef eines florierenden Industrieunternehmens erlaubte das nicht. Er musste an seine Geschäftspartner und die Freunde und Bekannten denken. Auch war seine Frau nicht sonderlich begeistert gewesen von dem Gedanken, sich in die melancholische Landschaft des herbstlich verregneten Lapplands zurückzuziehen. Sie hatte vorgeschlagen, Tickets erster Klasse für eine Kreuzfahrt in die Karibik zu reservieren. Schließlich konnten sie es sich leisten. Immer hatte nur die Arbeit gezählt, während das Leben verflog. Raunu war ständig auf Achse gewesen. Jetzt könnten sie sich mal eine Auszeit gönnen. 2 Wochen Kreuzfahrt. Vorbei an tropischen Inseln würden ihnen beiden guttun. Raunu hatte den Gedanken empört zurückgewiesen. Was denn? Er sollte sich auf einen idiotischen Liebeskahn schleppen? Während eines langen Gesprächs zu Beginn des Sommers hatte Raunu seine Position eindeutig klargestellt. Er fand, sie seien beide ein wenig zu alt für einen Kuschelurlaub. Außerdem waren ihm seit jeher all jene Emporkömmlinge zuwider, die die Luxusliner bevölkerten, nur um zu faulenzen und sich von vorn und hinten bedienen zu lassen. Anniki hatte spitz bemerkt, dass sie lieber allein als mit einem so kratzbürstigen Kerl auf Kreuzfahrt gehen würde. Über diese Bemerkung hatte sich der Gatte gefreut und plötzlich auch gute Seiten an der Kreuzfahrt entdeckt.
Fakt ist, du hast dir mehr als jeder andere einen richtigen Erholungsurlaub verdient. Schließlich sind wir schon 10 Jahre miteinander verheiratet. Dein Leben steckt voller neuer Herausforderungen, meine liebe Anniki. Man muss sich ihnen nur mutig stellen. Lass dir das gesagt sein.
Hör auf zu spotten, ich hab längst verstanden. Du wärst nun mal ein netter Reisegefährte, besonders wenn du dich durchringen könntest, nüchtern aufzutreten.
Für Direktor Remekorpi war nämlich in aller Stille ein prachtvoller Ehrentitel beantragt worden. Man hatte seine Frau vorab informiert, sie gebeten, die Sache für sich zu behalten und dafür zu sorgen, dass der Jubilar an seinem 60. Geburtstag im Lande wäre. Schon allein deshalb konnten sie an dem Festtag gar nicht verreisen. Und der Ehrentitel war längst nicht alles. Ela Huchtavesi, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit in Raunus Firma, hatte außerdem auch die Geschichte der Fabrik und zugleich die Biografie des Gründers, Direktors und Haupteigentümers in einem Buch verewigt. Das Buch war eine 200-seitige Hardcover-Ausgabe und sie trug den bezeichnenden Titel »Vom Mann der Wälder zum Weltmann«. Frau Anniki hatte den Probeabzug lesen dürfen. Sie hatte ein paar Korrekturen vorgenommen und jetzt war das Buch fertig. Es war in einer Auflage von 1000 Stück gedruckt worden und die ersten 100 Exemplare waren nummeriert. Das Werk war außer einer Ehrenbezeigung für den lang gedienten Industriellen auch das passende repräsentative Geschenk für seine Geschäftsfreunde. Von diesem Projekt ahnte Raunu Remekorpi ebenfalls nichts und wäre vermutlich auch kaum bereit gewesen, das Geschreibsel zu finanzieren. Raunu spielte gern den Bescheidenen, wie es Emporkömmlinge oft tun, aber in Wirklichkeit würde er sich sowohl über das Buch als auch über den Titel sehr freuen, denn wie alle Menschen liebte auch er Huldigungen. Das Haus füllte sich mit Gratulanten. Der Direktor des Remekorpi-Konzerns schien erstaunlich viele Geschäftspartner und Freunde zu haben. Man stieß auf den Jubilar an, es wurden kernige und humorvolle Reden gehalten, wie es sich gehörte.